sind immer aufstößt.
So, nimm schon aus. Okay. Sie hören den Bierdorfer Podcast 210. Heute ist der ca. 16.06.2015. Ich habe schon ein Bier verschüttet und wir befinden uns im alten AKH.
Wir haben noch nicht einmal gezählt.
Genau, das. Nein, wir schon, ihr nicht. Jetzt zu spät kommen.
Der wird bekannt sein als der unorganisierte Podcast.
Haben die alle Beinamen?
So. Nein, aber nur die wichtigen.
Okay,
Prost.
Und wir erfreuen uns heute der Anwesenheit vom Feuerfisch. Hopp
ist da.
Barbara.
Glaube.
Und Horst. Das Ganze findet gesponsert statt durch Wukonic.com, dem Jörg seiner Internetagentur. Vielen Dank an alle Flatterer. Heute nicht dabei ist Gregor, den Sie aber trotzdem hören, weil wir ihn dazu schnippeln. Okay, damit eröffne ich den Podcast mit der rituellen Frage. Hopp, worüber möchtest du reden?
Ist das jetzt die rituelle Frage?
Nein, das war nur die Kurzform natürlich. Worüber wollt ihr reden?
Also? Ich habe nicht viel, nur was ich in den letzten 5 Minuten noch zusammengekritzelt habe. Ich möchte noch einmal eine Empfehlung für Mad Max aussprechen. Ich habe mich kurz mit Processing beschäftigt und ich habe ein paar Kurzgeschichten in Audioform gefunden, die sehr nett sind.
Ich bin völlig unvorbereitet.
Okay, dir liegt, also wenn dir was am Herzen liegt, einfach da reinquatschen. Du hast vor kurzem mir erklärt, dass du eigentlich Monochrom-Mitglied bist.
Ja, meine Tarnung ist hiermit aufgeflogen.
Ha, entdeckt.
Aktives Monochrom-Mitglied, Frau Magister Fühlinger. Aber bitte für hier Feuerfisch. Nein, also ich habe in der letzten Woche 2 Dinge erlebt, die berichtenswert sind. Ich war einmal Karaoke singen im Nihonbashi und ich war auf einem Live-Konzert. Und das ist mir ein total süßes kleines Gimmick in die Hand gedrückt worden, das kann Grillenzirpen produzieren.
Und es ist grün.
Und es ist grün und zum Draufdrücken und deshalb werde ich von diesem Konzert erzählen.
Der Gregor, der jetzt nicht physikalisch da ist, redet in Länge über mehrere Filme, die er am Science Fiction im Park Festival gesehen hat und ich, obwohl ich da bin, habe schon geredet in Länge über Zero Marginal Cost Society, das Buch, das ich noch immer nicht ausgelesen habe.
Das zieht sich jetzt auch schon.
Okay, ja. Dann würde ich sagen, fang mal an. Hast du eine kleine, möglichst nerdige Tech-Meldung?
Möglichst nerdige Tech-Meldung?
Ja.
Wahrscheinlich. Processing ist wahrscheinlich relativ nerdig.
Da kann ich sogar mitnerden.
Ich habe was gesucht, lange Geschichte, nicht so interessant, bezüglich Bézier-Kurven. Und der Demo-Code, den ich gefunden habe, war in Processing.js geschrieben.
Also in Java.
In dem Fall ist es JavaScript.
Okay, also Processing, also, was eigentlich Java ist, mit JavaScript.
Genau, das, ja, mir war das nur ungefähr bekannt, deswegen habe ich dann ein bisschen recherchiert, wie und was das ist. Processing ist eben eine Programmiersprache, die halt, weiß nicht genau wofür da ist, aber.
Die ist für grafische Kunstwerke und
genau,
Computerkunst.
Also ein bisschen so wie Node oder ähnliche Programme oder Contextual oder solche Dinge. Aber ist im Endeffekt nur, also das Processing eigentlich ist nur ein rudimentärer Texteditor und ein Menü, mit dem man dann das Ding als Java-Programm starten kann und halt dann die grafische Ausgabe kriegt. Und der Demo-Code, den ich gefunden habe, der war aber ganz witzig, das ist im Endeffekt eine HTML-Seite, in die immer wieder interaktive Grafiken eingebettet sind. Und da kann man dann auch auf einen Button draufklicken und kriegt den Source-Code angezeigt. Und das ist dann eben Processing-Source-Code. Und nur, dass das Ganze eben nicht in Java implementiert ist, sondern in JavaScript. Und da gibt es also Processing findet man unter processing.org und Processing.js findet man unter processing.js.org. Und das war schon eine ganze Menge Code, deswegen habe ich das dann genommen und für meine Zwecke umprogrammiert, weil es einfach einfacher war.
In JavaScript. Stelle.
Nein, es ist immer noch Processing.
Okay, in Processing, ja.
Also ich habe es dann kopiert und in das normale Processing übernommen. Man muss nur 2 oder 3 Zeilen rauslöschen, die mit dem JavaScript zu tun haben. Ansonsten funktioniert es genauso wie das Original. Die Programmiersprache ist relativ gar zu lernen, gibt es keine großen Überraschungen, ist objektorientiert. Mir sind einige Sachen abgegangen, die wahrscheinlich ganz hilfreich wären zum schneller Programmieren. Also es kommt mal ein bisschen low-level und rudimentär vor. Performance ist gut, aber das Problem ist halt, dass es Java braucht, was heutzutage zum Beispiel am Mac nicht mehr so klar ist, dass das vorinstalliert ist. Was nett ist, ist, man kann das Programm, das man dann geschrieben hat, exportieren. Das wird dann als Standalone-Applikation für Windows, für Mac oder für Linux exportiert. Und da hat man dann auch die Option, dass man Java mit einpacken kann. Das heißt, es ist dann alles in einem 35 Megabyte großen, oder ich glaube sogar noch größer, das ZIP-File war dann 35 Megabyte großen Ding. Java-Programm halt mit den paar Skripten, die paar hundert Zeilen, die man selber geschrieben hat. Und das startet dann offensichtlich überall, weil ich habe es am Kunden geschrieben und der hat nicht einmal, also zwei Minuten später zurückgeschrieben mit Fragen, anstatt irgendwie zurückzuschreiben, das geht nicht oder was muss ich da tun. Das war ganz nett. Aber ich muss sagen, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich nicht mehr mit Processing arbeiten. Dazu ist es mir zu rudimentär.
Dazu eine gute Nachricht für dich. Processing erlaubt seit ein paar Tagen auch Python zu programmieren.
Wie funktioniert das dann?
Das schaut eigentlich genauso aus, nur dass du halt ein paar Python-Befehle drinnen hast, statt ein paar Java-mäßigen Befehlen.
Aha.
Sie haben sozusagen also die interne Skriptsprache auf Python-Syntax geändert. In Wirklichkeit ist es immer noch ein Java-Programm.
Okay. Na, muss ich mir dann auch anschauen. Aber es gibt ja auch andere Alternativen. Es gibt zum Beispiel, eigentlich möchte ich mir schon seit Jahren diese Dinge anschauen, weil es immer ganz spannend ist. Also, was man damit nämlich nicht machen kann, ist, man tippt schnell irgendwo was rein und dann hat man eine grafische Anzeige und muss nicht herumtun mit irgendwelchen Bibliotheken, die man braucht, um Grafik zu generieren und sich selber um die ganzen Punkte und Koordinaten kümmern, sondern es passiert alles mehr oder minder im Hintergrund für einen. Und da gibt's unter anderem zum Beispiel, und ich bin mir jetzt nicht einmal sicher, ob ich das richtig benenne, ein Ding namens Node. Das hat jetzt nichts mit Node.js zu tun, diesem tollen neuen Hipster-Projekt, das da herumspielt, sondern ist ein bisschen älter. Das ist im Prinzip das gleiche wie dieses Processing, also ein Textfeld, wo man was reintut und ein zweites Fenster, wo man das Ergebnis angezeigt kriegt, nur halt in Python, in purem Python. Und ja, vielleicht nehme ich mir jetzt nochmal die Zeit und vergleiche die beiden, weil ich, ja... Processing ist zwar angenehm, weil es einfach funktioniert, out of the box, aber zum Programmieren ist es halt nicht das Optimale für mich.
Okay.
Ja, gehen wir halt mal zum Karaoke über. Ich finde, Karaoke ist auch sehr nerdig.
Absolut.
Das wird eh kurz und schmerzlos. Also, ich gehe gerne Karaoke singen und auch oft. Und war
in Wien.
In Wien. Unter anderem.
Okay.
War aber auch zum ersten Mal letzte Woche im Nihonbashi. Das ist ein japanisches Restaurant, die im ersten Stock ganz offensichtlich, wie es in Japan original ist, Einzelkabinen haben für Karaoke-Sänger. Das heißt, man mietet eine Kabine für eine gewisse Anzahl Stunden, geht mit einer gewissen Anzahl Leute hin und nur diese Leute singen dann füreinander. Und
aber es passen schon mehrere Leute passen, in die Kabine.
Das sind schon kleine Räume. Also das ist nicht.
Entschuldigung, ich muss das jetzt fragen. Glaubt ihr, es gibt das Subgruppen-Hobby alleine Karaoke singen? Also Leute, die dann in so ein Karaoke-Ding gehen und das ganz
zum
allein
üben
machen?
Ganz bestimmt. Da bin ich mir sicher.
Okay.
Ob die das dann nur zum Spaß machen? Nein, die üben, damit sie dann vor Publikum wirklich schön... Also in Japan ist es ja so, du musst auf den Ton genau alles kopieren können, dann bist du dort der Singstar. Mhm. Also darum gibt es ja Singstar. das Problem mit dem Nihonbashi ist genau das, was sozusagen das Alleinstellungsmerkmal ist, weil es fehlt einfach das Publikum. Also ich kenne Karaoke-Bars in Wien und ich kenne Karaoke-Partys in Wien und da ist einfach das, was einen trägt, auch wenn die Töne nicht hundertprozentig kommen, ist einfach die Euphorie vom Publikum oder dass das Publikum dann einfach mitsingt oder also es entsteht durch Karaoke eine Gemeinschaft.
Und das hast du dann aber per Definition nicht in diesen kleinen
Karaoke-Kabinen. Das hast du dort leider nicht, weil du bist eh nur mit deiner Handvoll Freunde dort, die sie schon kennen und das ist ein bisschen laff dadurch. Wer es mag.
Und dein Fazit ist jetzt sozusagen besser in einer Nicht-Karaoke-Kabine, sondern in einem großen Karaoke-Lokal.
Einfach in einem normalen Karaoke-Lokal.
Zumindest wenn man selber singt.
Genau, wenn man selber gern singt.
Wenn man zuhören muss.
Ja, von dieser Seite habe ich das noch nie betrachtet. Da müssten andere...
Und kannst sprechen. Du ein paar Karaoke-Lokale empfehlen, wo du gerne hingehst?
Ich kenne das Beer and Songs. In Beer and Songs ist immer Stimmung. Und das ist einfach wirklich total nett. Ansonsten gibt es die MetaLab-Karaoke-Party, wo ich gerne hingehe. Und an die anderen Karaoke-Events, bei denen ich war, die sind nicht in Wien. Also
Wie funktioniert eine Metalab-Karaoke-Party? Und die ganzen mundvollen Nerds dann auch wirklich singen?
Ja.
Ja.
Also ja, nicht die ganze Warteliste immer einige Stunden lang.
Das ist natürlich eine voll elektronisierte Warteliste mit Internetzugang und allem drum und dran.
Also die, die gern singen, die singen dann auch viel.
Und man kann ganz normale Lieder singen, aber es gibt dann auch Neon Cats und andere Nerd-Lieder, die man singen kann.
Okay, ja.
Aber nicht
Super
nur.
Mario Brother Theme und solche Sachen.
Ja. Und dann gibt es natürlich Barbetrieb und sehr viel Junk.
Das war und das ist dann im Hauptraum vom
ja.
Das war im Neon Bashi auch etwas, was ich noch anmerken muss, die Umsetzung der Lieder war nicht so angenehm zum Mitsingen teilweise, also sehr, sehr ungewohnt. Das waren nicht so, also die MIDI-Versionen, glaube ich heißt das, sind etwas schwer, dass man dann Einstieg findet und weiß, wo der Ton hingehört. Da gibt es auch schönere.
Okay.
Kommt einfach ins MetaLab Karaoke, das ist am besten.
Ist gerade für mich steht der Termin für den nächste schon fest?
Muss November, dann jetzt, weiß ich
nicht. So spät?
Wir versuchen es zu verlinken in die Shownotes. Überleg gerade, wie konnte ich das jetzt jahrelang nicht kapieren, dass es im MetaLab Karaoke gibt.
Es gibt es nur zweimal im Jahr leider. Wir versuchen zwar, also es gibt so eine kleine Lobby, die versucht das auf dreimal zumindest zu kriegen, aber da weigern sich die Veranstalter, weil das soll etwas ganz Besonderes sein und deshalb nur selten.
Es hat auch erst 5 oder 6 Mal stattgefunden.
Es gibt es erst seit 2, 3 Jahren. Ja.
Und du warst dort auch schon?
Ja, ich war bis jetzt jedes Mal da.
Ich habe 3 Mal auslassen müssen, weil ich ein Kind geboren habe.
Okay. Ich glaube, wie man sich so japanisch Original Karaoke vorstellen kann, kann man sich anschauen in Lost in Translation. Sind sie da nicht irgendwann einmal?
Ja, da sind sie Karaoke.
Ja.
Und ist Japan nach wie vor sozusagen das Hauptland des Karaoke-Singers?
Weiß ich nicht. Es ist jetzt zum Beispiel auch eine bekannte Geschichte ist ja, dass auf den Philippinen jährlich mehrere Menschen umgebracht werden, weil sie Maiwei falsch singen.
Wieder, da stürmt dann das Karaoke-Publikum und bringt die
Nein, das sind dann eher so, wird in den Bauch gestochen oder wird zu Tode geprügelt hinter der Bar oder wird erschossen oder solche Dinge.
Aber wirklich wegen Falschsingen?
Ja.
Das gibt dem Beruf Kritiker,
da kann ich vielleicht, Kritiker und ganz neue Bedeutung. Da kann ich vielleicht was... das ist jetzt nicht übertrieben, das dürfte wirklich sein.
Noch hat er wie diesen Status, dass die Leute hier was zumindest von klassischer Musik verstehen, aber wenn ich das so höre, denke ich, alle...
Und es ist immer My Way, witzigerweise.
Aha.
Aber
wegen der MyWay-Doktrin in der alten UdSSR? Oder?
Ich habe keine Ahnung, wieso. Mhm. Aber wenn das Thema näher interessiert, es gibt einen YouTube-Channel, einen relativ neuen, jetzt auch nicht mehr so neuen. Vor kurzem haben sie sich selbstständig gemacht, davor waren sie offensichtlich irgendwie bei irgendeinem Verlag oder so. Und die haben dann, ich fange immer vom falschen Ende an, oder? Der Channel heißt This Exists.
This Exists.
Ja, und da geht es darum, dass wirre Dinge auf der Welt existieren. Also zum Beispiel war der letzte über Erotiker mit Nerd-Themen. Also mir fällt jetzt nur das ein, was der Charlie Stross in mir als Persiflage geschrieben hat. Das war Attacked by the Address Book oder so. Aber also wirklich nerdige Erotiker. Und dieses Thema wird dann halt rundherum behandelt. Oder auch so Sachen wie... Der vorletzte war muslimischer Punk als Gegenbewegung zu sowohl Christian Rock als auch konservativen Moslems. Okay. Also das ist auch eine Szene und die ist nicht sehr groß. Da gibt es irgendwie 12 Bands oder so und die lösen sich auch langsam schon wieder auf, weil das ganze Konzept von Punk natürlich ist, dass er sich selbst zerfleischt. Aber das ist eben so ein Thema, das da behandelt wird. Oder wirre Horrorfilme, die mit Auflösung sich beschäftigen, also wo Menschen schmelzen und ähnliche Dinge.
Und
das sind alles
mal,
Themen.
Wie heißt dieser YouTube-Kanal,
den ich
jetzt die ganze Nacht schauen muss? Okay.
so viele Episoden haben sie noch nicht. Wie gesagt, es gibt ihn noch nicht so lange. Vor kurzem hat es eben geheißen, sie haben irgendwie zu wenig Zuschauer und das drehen sie ab. Sie haben es aber geschafft, von dem Verlag irgendwie die Rechte zu bekommen und den Channel selber zu bekommen und haben jetzt ein Patreon-Projekt und machen jetzt zumindest eine Episode jede Woche. Planen eine zweite, wenn sie ein bisschen mehr Geld einnehmen. Und unter anderem war eins davon Karaoke, nein, die tödlichsten Lieder oder so irgendwas. Also zum Beispiel die gefährlichsten Lieder, da gibt es angeblich Melodien, die Leute sofort zum Selbstmord treiben. Und dann gibt es eben auch dieses My Way, dass wenn man es falsch singt in einer Karaoke-Bar.
Und wieder mal, lieber Hock, hast du mindestens eine Woche Netto-Arbeitszeit von mir vernichtet, weil ich jetzt da blöd vor YouTube hocke und mir alle diese Lieder reinziehe.
Und im Internet die Melodie suchen musst.
Genau, und dann auf Wikipedia.
Mein Plan ist ja der, ich verschwende meine ganze Zeit mit so unnützem Wissen. Und das Einzige, wie ich in der Welt vorwärts kommen kann, ist, dass ich alle anderen dazu bringe, sich noch mehr von diesem unnützen Wissen anzueignen.
Wir Biertaucher-Podcastler sind stolz darauf, das Medium deiner Antiproduktivität zu sein. Nieder mit dem Bruttoinlandsprodukt.
Ja, also ich werde den Channel dann verlinken.
Super. In den Shownotes, die noch nicht existieren. Okay.
Ja, soll ich nahtlos ein Konzert übergehen?
Ja, weiter. Ist immer schlecht, wenn einer so viel redet. Okay. Also in Folge.
Du hast überhaupt noch nichts geredet, fällt mir da
gerade. Gestern habe ich ganz viel geredet.
Okay.
Das schneiden wir dann. Wir schneiden. ich war am Sonntag bei einem Wahnsinnskonzert. Eigentlich, ich möchte vorab sagen, gehe ich nicht gern zu Live-Konzerten. Aber Christian und Michael, so heißt die Band, sind erstens gute Bekannte von mir und zweitens spielen die komplett unplugged. Ja, also da gibt es kein Mikro, da gibt es keine Verstärker sowieso, da gibt es einfach nur die Instrumente, die Leute und den Christian, Disco Christian Strasser nennt er sich jetzt, der sich da also wirklich voll reinsteigert und da seine Texte zum Besten gibt, die unglaublich originell, witzig und pointiert sind. Die Melodien sind auch sehr eingängig, der mischt es immer mit Schlagerelementen, die ärgsten Texte von Selbstmord und Kotzereien und.
Also auf Deutsch, oder?
Auf Deutsch. Mhm. Und es war ein total nettes Konzert in der Drachengasse. Es waren aufgrund, glaube ich, vieler Konkurrenzveranstaltungen nur ganz wenig Leute, wir waren 20 im Publikum. Und es wurde dann auf unser allgemeines Meckern hin sogar eine Rauchpause eingehalten. Und nach der Rauchpause, in der Rauchpause habe ich Christian gesagt, ihr spielt doch hoffentlich noch mein Lieblingslied von euch. Und er hat gesagt, nein, eigentlich spielen wir das schon jahrelang nicht mehr, aber für die spielen wir das. Und er hat mir es dann wirklich gespielt, für Evelyn. Willkommen in der Welt des Schmerzes. Schalalalalalalala. Also es war einfach großartig. Wenn ihr irgendwo mal die Chance habt, Christian und Michael live zu sehen, Christian und Michael und die
emotionale
Rock- und Showband. Unbedingt hingehen. Sehr nerdig.
Okay.
Und die sind auch alle sehr zugänglich und lieb.
Und ich nehme an, man findet die sogar auf YouTube, irgendwelche Lieder von ihnen, oder?
Ich schaue kein YouTube.
Okay. Wieder mal habe ich was zu tun.
Aber ich habe zwei, drei Konzertfotos, die könnte ich dir schicken. Zum
das wäre nett, ja. Cool.
Findest du auf meinem Twitter-Account.
Feuerfisch.
Ganz genau.
Ja, ich habe schon ein Bier Vorsprung, deshalb bin
ich. Ach so, na, muss ich schneller trinken?
Nein.
Wir waren gerade bei Kultur.
Ja, du, einfach.
Ich habe
untereinander.
Mad Max, ich habe mir Mad Max angeschaut.
Ja, jetzt doch am Freitag. Du hast doch gesagt, du gehst nicht hin, weil es 3D ist.
Nein, das war am Mittwoch.
Ah. Ah ja, am Freitag habe ich mich
keine Zeit gehabt. Am Freitag hast du keine Zeit gehabt, weil es zu früh war.
Und ihr habt euch das dann jetzt ohne 3D angeschaut oder eben?
Wir haben es tatsächlich mit ohne 3D gesehen.
Mit ohne 3D.
Also ich muss kurz beschreiben.
Entschuldigung, in der Sparvariante, dass du dir die 3D-Brille nicht aufgesetzt hast,
nein.
Wirklich in nicht 3D?
Also die Geschichte war die, wir haben versucht, Mad Max uns anzuschauen. Vorige Woche am Mittwoch hätte es in der Originalversion noch gegeben in zwei Kinos, nämlich im Heiden und im Burgkino. Wir haben uns fürs Heiden entschieden. Mhm. Wir haben auf Film.at nachgeschaut, dort ist gestanden Originalversion. Heiden 1820, Burkina 1830. Durch Zufall bin ich dann noch auf der Heiden-Homepage irgendwie vorbeigekommen. Ich glaube, weil ich mir den Sitzplan anschauen wollte oder vielleicht doch reservieren oder sowas. Und fällt mir dort auf, das steht in 3D. Mhm. Habe ich dort angerufen, bestätigt mir der ganz fröhlich und glücklich, dass es tatsächlich in 3D ist. Habe ich gesagt, danke und aber aufgelegt. Weil ich finde, das sollte man nicht unterstützen.
Da bin ich ganz bei dir.
3D.
Vor allem nur, teuer irgendwie, ne?
Also erstens einmal.
Ja, und nervig, man kriegt doch nur einen Kopfweh von dem.
Ja. Erstens einmal möchte ich an unsere Zuhörerschaft die Warnung aussprechen, Film.at lügt. Also man sollte wirklich, wenn man auf solche Details Wert legt, sollte man wirklich nachschauen auf der Webseite des Kinos selber. Kinos selber. Und zweitens einmal dürft wirklich Filme im englischen Original nicht 3D nur mehr im Burgkino spielen. Oder okay, zumindest halt nicht mehr im Heiden, weil das Heiden ist auch 3D. Und das finde ich schon langsam eher bedenklich, weil so viel bleibt dann nicht mehr über. Wie auch immer, wir haben uns Mad Max angeschaut. Wir waren so fünft oder so im Kino. Mhm. Wir sind am Balkon gesessen, das war sehr nett. Im Burgkino um 6:30 ist nicht viel los. Für den Fall, dass wir das noch nicht genug behandelt haben im Podcast, sollten Sie, liebe Hörerinnen, diesen Film noch nicht gesehen haben, unbedingt hingehen, unbedingt anschauen, solange Sie auch nur irgendwie Actionfilme vertragen. Ich sag's gleich, es ist blutig, es explodiert viel, aber es ist ein wirklich guter Film. Es ist als Film nämlich ein ausgezeichneter Film, als Geschichte ist es natürlich eine Mad Max-Geschichte, aber...
Sonst einfach Gregors sehr ausführliche Rezession anhören vor zwei oder drei vierterer Podcast-Folgen.
Und es spielt jetzt eben noch im englischen Original ab morgen um 8:45 im Burgkino. Also wenn man, und der Film, es zahlt sich wirklich aus, den im Kino zu sehen, auf der breiten Leinwand mit viel Sound rundherum, weil das ist ja echt wert. Mhm. Die Bilder sind dementsprechend, dass man die wirklich schön groß vor sich haben möchte und der Surround Sound und die laute Anlage in einem Kino machen sicher einen Unterschied. Also ich werde man garantiert noch öfter auf...
Das heißt, das Popcorn ist euch vor Soundeffekt um die Ohren nach
hinten. Ja, so quasi, ja. Also nur als Detail, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo direkt hinter dem einen Protagonisten eine Granate explodiert und der ganze Sound setzt plötzlich aus und man hat nur noch dieses Pfeifen.
Ja.
Und das ist natürlich was
im Kino kommt das
im besser. Kino viel besser kommt. Das ist eigentlich nicht die Lautstärke in dem Fall, sondern die Abwesenheit von diesem ganzen Sounddruck, den man sonst hat. Aber das glaube ich, kann man daheim nur mit einer wirklich guten Anlage fabrizieren. Dazu bin ich zu wenig.
Und deinen Freunden hat es auch gefallen. Also das war keine Einzelmeinung von dir.
Wir waren zu zweit und drei andere Leute, die wir nicht gekannt haben. Und ja, meinem Kompagnon hat es auch sehr gut gefallen. Und auch diversen anderen Twitterern und so, wegen denen ich eigentlich dann so darauf bestanden habe, dass ich den Film noch im Kino sehen will, haben auch gemeint, dass
es ein Und der Film war ja nicht so feministisch, es hat irgendwo so eine...
Das war eben die große...
Lauter Männer umgebracht werden oder so, ne?
Der Film war richtig schön gut feministisch.
Gut feministisch, aha. Okay.
Wenn du das hast.
Nein, ich überlege, gelernt Differenzfeminismus, es gibt noch gut Feminismus. Okay.
Ja, anschauen. Burgkino, 8:45.
Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes über den Film gehört oder gelesen, was auch relativ selten ist.
Ja, die Anita Sarkeesian hat sich ein bisschen beschwert, dass er eben... Lange Geschichte, kann man nachlesen. Feminismus ist kompliziert.
Wie das Leben selbst.
Zum Thema kompliziert. Wie funktioniert das, bei Monochrom zu sein? Eine Innenansicht bitte.
Ui. Also es ist streng hierarchisch organisiert. Der Grenzfurtner ist unser aller Chef, mit dem man sich zwar anlegen kann, wenn man möchte, aber meistens passiert das, was er sagt, weil es er halt auch immer macht. Wenn man selber was machen will, muss man es auch selber machen, notfalls alleine.
Also ihr seid ein Kollektiv mehrerer befreundeter Künstler, genau. Oder?
Wir sind mittlerweile 9 im inneren Kreis. Es gibt ein bisschen Talk darüber, vielleicht ein zehntes Mitglied aufzunehmen. Das müsste allerdings eine Frau sein, weil wir haben jetzt...
Habt ihr eine Quotenregelung?
Wir sind jetzt nur 2 Damen.
Ah, okay.
Unter 9. Das ist ein bisschen wenig. Da gibt es schon Gespräche drüber. Also ich brüste mich damit, dass ich ein bisschen mehr Feminismus da reingebracht habe mit meinem Eintritt in Monochrom. Also meine erste Amtshandlung war zum Beispiel, dass ich die Monochrom-Shirts, die damals noch ein großer Verkaufsschlager waren in der Anfangszeit, die auch auf Damenschnitte gebracht zu haben und gesagt habe, wir machen bitte auch eine Girly Collection mit dem Zeug. Solche Dinge. Also da, man kann schon was bewegen im Kollektiv. Wir haben eines unserer Mitglieder ist jetzt für die Finanzen zuständig. Hauptsächlich.
Es ist finanziell funktioniert so, dass wir eine Jahresförderung kriegen, um die Betriebskosten und die laufenden Kosten für das Büro im Museumsquartier abzudecken. Also es verdient sich niemand von unserer goldenen
Nase. Sie haben da so ein kleines Kammerl in dieser Elektronik.
Wir haben in der Electric Avenue, hat es damals geheißen.
Und hat das fixe Geschäftszeiten, also
nein,
auch ein Monochromist da in der Auslage?
Gibt's leider nicht, aber zu normalen Bürozeiten versuchen wir schon, dass immer einer da ist. Was allerdings jetzt weniger geworden ist, weil der Johannes Grenzfurt selbst nach Amerika ausgewandert ist und nur mehr monateweise, schubweise in Wien ist selbst, und der war halt der dort einfach gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt sitzt nur der Frankie drinnen, unser Techniker, der bastelt und baut und schaut und macht und tut. Ein Frühpensionist, sehr engagiert bei Monochrom, auch eines der Gründungsmitglieder, was ich selbst nicht bin, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Und es gibt aber bei Monochrom eine Außenorganisation rundherum, wir nennen es unsere Satelliten. Das heißt, wenn jemand mit Monochrom wirklich kooperieren will, gibt es die Möglichkeit, das als Satellit zu tun, und der Weg geht hauptsächlich letztlich immer über den Johannes, der dann sagt, ja, das gefällt mir, den holen wir jetzt für das und das Projekt rein, oder da lassen wir die Finger
davon. Also kann ich mir das so vorstellen, da kommen dann so unentdeckte Künstler oder Kunstschaffende und sagen, ich hätte gerne ein Kunstprojekt, aber allein kriege ich keine Aufmerksamkeit, darf ich das mit eurem Label schmücken? Und
ja, so kommt's eigentlich nicht vor. Also wenn, dann ist es schon eine sehr enge Zusammenarbeit, wo dann ein gemeinsames Projekt wirklich ein gemeinsames Projekt ist. Mhm. Also
ihr tut's dann auch mit Künstlern?
Ganz genau.
Wir arbeiten nicht nur euren Franchise?
Nein, das ist kein... Also wir haben einen ausgelagerten Franchise-Trail, aber das ist ein Fake. Das ist unser Thomann-Projekt. Die kaufen Künstlergruppen auf, um sie zu sanieren. Die Gesundschlachtung heißt, glaube ich, der Theorietext dazu.
Okay.
Also es ist ein Gewimmel und Gewurbel, und einfach mal auf die Homepage schauen, da kriegt man, glaube ich, schon einen ersten Eindruck, wie es da so zugeht.
Und vor allem auf die Roboxotica schauen.
Und auf die Roboxotica. Die war an und für sich ein Shifts-Projekt. Die haben das allerdings so im hintersten Keller in Wien einige Jahre
Shifts
haben sie erfunden.
Also eine andere
Künstlergruppe, okay. Eine befreundete.
Und wir haben
dann gesagt, wir machen mit, wir arbeiten daran mit, wir geben euch auch den Freiraum im Museumsquartier als Location, was natürlich auch wieder einen großen Boost am Publikum dargestellt hat. Wir haben dann sogar einmal einen CNN-Beitrag gekriegt. Also, das sind dann schon sehr fruchtbare Kooperationen mit einfach befreundeten oder bekannten Künstler, Künstlerinnen, Künstlergruppen, wo dann sowas wie die Robisotica dabei rauskommt.
Zu meinem Entsetzen hast du im Prä-Podcast-Vorbereitungsgespräch mir verraten, dass die Monochrom-Künstler nicht davon leben können, dass sie Monochrom-Künstler sind, sondern noch bürgerlichen Berufen nachgehen müssen.
Oh ja.
Was mich jetzt sehr tief enttäuscht. Gibt es wenigstens sonst irgendwie Privilegien dafür, dass man Monochrom-Künstlerin ist? Also stehen in der U-Bahn spontan Leute auf und machen einen Platz, oder kriegt man Schokopralinen billiger von großen Süßwarenkonzernen? Oder?
Das passiert uns leider auch nicht. Also ich glaube, wenn sowas passiert, dann am ehesten nur im Johannes. Der ist halt auch, sein Gesicht ist halt auch sehr bekannt. Ich als hauptsächlich, ich mache ja viele Übersetzungen und Korrekturlesen und überhaupt Textzeug. Also da kriegst du jetzt, früher habe ich noch in Filmen mitgespielt, aber das haben wir mittlerweile als an Profis outgesourced. Nach Budget und Willingness.
Also du hast weder eigene Gruppen, die jetzt dir nachlaufen und dich stalken?
Nein, weil mir hat einmal ein Fan ein Gedicht geschrieben. Also das, aber ich habe immer einen bürgerlichen Job gehabt, um auch den Johannes mitzuerhalten. Der war lange Zeit auch mein Ehemann.
Ist und, er jetzt und du hast noch hackeln müssen, damit er
genau, damit er brav weiter Monochrom machen kann. Aber das schneiden wir dann raus.
Ah ja.
Wir haben wieder einen Fuck.
Okay.
Nein, es ist ein Familienbetrieb, ganz einfach. Okay. Es ist wie in jedem Familienbetrieb. Da gibt es Streitereien, da gibt es Feindschaften, da gibt es Bündnisse.
Also es klingt jetzt aber nach viel Arbeit, und noch dazu muss man dann erst recht noch arbeiten.
Ganz genau. Also das ist ein teures Hobby. Ich sag's ganz ehrlich.
Make money fast.
Das geht aber den meisten Künstlern so.
Kunst ist ein teures Hobby.
Tja. Ich bin enttäuscht.
So ist es.
Ich habe doch durch eine einzige geniale Idee lebt man dann so von Tantiemen und diesen Urheberrechtstypen, gegen die ich sonst so politisch wir, ankämpfe.
Vielleicht, die, die, vielleicht sollten sie endlich in Unterzögersdorf. Mir fehlt eine Silbe.
Sowjet-Unterzögersdorf,
natürlich. Mir fehlt eine Vorsilbe. Sollten sie vielleicht endlich Steuern einheben, oder?
Also das Sowjet-Unterzögersdorf-Computer-Game, das wir gemacht haben, ist eines der erfolgreichsten Monochrom-Projekte aller Zeiten. Wir hatten über 1 Million Downloads, hauptsächlich aus Russland. hätten wir...
Habt ihr überhaupt eine russische Version gehabt?
Nein, ja, es war alles auf Russisch, so wie, also mit, ja, mit Native Speakern eingesprochen, mit deutschen und englischen Untertiteln. hätten wir für jeden Download einen Dollar kassiert, wären es wahrscheinlich nicht so viele Downloads geworden, aber da hätten wir uns ein bisschen sanieren können. Ja, aber das weiß man ja im Vorhinein nicht.
Und habt ihr jetzt wenigstens in Russland eigene Fangruppen und so und die euch einladen? Auf
ich weiß es gar nicht. Ich interessiere mich nicht so für die Groupie-Kultur. Also bin da etwas raus jetzt auch mit Karenz und so. Also ich habe mich dann doch auch für Monochrom ein gutes Jahr lang karenzieren lassen. Und ja, ich stehe dem Johannes nach wie vor sehr nahe, also ich kenne mich schon noch aus und so und arbeite auch viel, aber kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt...
aber du führst nicht immer, das Leben der reichen, mächtigen, berühmten und dieser Top 100 laut News-Ranking.
Nein, und ich bin auch nicht mehr so ganz die rechte Hand, wie es früher war. Also das war mal.
So viel zum Thema berühmt werden und reich werden durch Kunst, wieder nichts.
Ja, aber du kannst uns jetzt vielleicht was darüber erzählen, was in deinem Buch vorkommt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen oder wir haben eh alle
kann
viel zu viel Geld.
Nach dem Podcast, das ist schon aufgenommen.
Ja, das war das Thema im Podcast. Ja, das ist natürlich enttäuschend. Da muss ich mal ja direkt den Podcast anhören.
Ei, yay.
Da werden wir wieder die Zuhörerzahlen in die Höhe treiben.
Genau, verdoppeln.
Verdoppeln!
Ich habe meinen letzten Anker, der war eigentlich sehr gut, ja.
If I do say so myself.
Ja, das passt schon.
Mein Beitrag gefiel mir besonders gut.
Hier wieder der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also an mich.
Herzukommen.
Oder wer, wie manche Leute das anscheinend gerne tun, lieber redet als zuhört, also auch herzlich willkommen.
Ja, wir sind jeden Dienstag um 19:30 Uhr
im alten AKH.
Zweiten Innenhof.
Dort treffen wir uns und wenn es regnet, sind wir in der Zypresse, Westbahnstraße 35a.
Ein sehr nettes kurdisches Lokal mit gutem Essen. Es gibt immer Bier.
Genau.
Es gibt immer nette Gesellschaft.
Meistens nachher noch eine Runde Raki.
Schnaps.
Hast du was auf deinem kleinen Zettel?
Ich habe nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Das ist in Wirklichkeit nur, nachdem ja Ray Bradbury schon länger tot ist und Leonard Nimoy vor kurzem gestorben ist.
Okay, das war eine Person.
Ray Bradbury.
Okay, ich habe verstanden, Blackberry.
Bradbury.
Okay.
Fahrenheit 7, 8, 39. Ich hab's nicht so mit den Zahlen. Leonard Nimoy kennt man aber.
Das war der Mr. Spock.
Ah ja, okay, ja, der ist gestorben.
Vor kürzerer Zeit, der Bradbury schon ein bisschen länger her.
Und
durch Zufall unlängst ist mir untergekommen eine Seite, wo 4 Kurzgeschichten von Bradbury gelesen werden vom Leonard Nimoy. Sehr nett, sehr.
Ah, okay, ja.
Sind so ältere Bradbury-Geschichten.
Auf Englisch.
Natürlich, auf Englisch, ja, im Original, auf Englisch, ja. Sind halt so Science-Fiction Kurzgeschichten aus dem goldenen Zeitalter.
Mhm.
Sind sehr nett. Ist halt jetzt nicht mehr als ein Link, den ich nicht vorlesen werde, den werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Hat mich sehr amüsiert. Das waren leider meine Themen.
Ich habe nicht mehr viel zu sagen.
Und dann?
Na bitte.
Dann
kurz und knackig.
Viel Spaß bei den nicht enden wollen Beiträgen von mir und Gregor, die Sie jetzt im Anschluss noch hören. Und ich mache mal einen Batteriewechsel.
Okay. Willkommen bei den Biertauchern.
Biertaucher-Podcast 210.
Mhm.
Wir schreiben ausnahmsweise jetzt Montag, den 15., obwohl wir uns eigentlich immer Dienstag treffen.
Mhm.
Das ist jetzt nur, also hören Sie gar nicht so genau hin.
Hören Sie drüber.
Und ja, Sie hören den
Gregor
und den Horst.
Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur vom Jörg. Und wie immer herzlichen Dank an dieser Stelle.
Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle unsere Flatterer.
Ja.
Bernd Schlapsi, Ayuvo, das waren, glaube ich, die von letzter Woche, und die, die uns monatlich flattern, die weiß ich nicht namentlich.
Ja. Und überhaupt, danke fürs Kommen. Das letzte Mal zahlreich, so viel wie noch nie.
Massenpodcast.
Hippipora, ich habe mir das noch durchgehört. Das war wirklich eine schöne Runde. Das
ist ein Qualitätsmerkmal, wenn du über Podcasts nachhörst.
Ja, das ist bei mir schon eine Überwindung irgendwie, weil man hat es ja selber schon gehört. Aber manchmal passiert mir das und bei dem Podcast war das echt schön.
Aber du hast auch nicht das, was so viele Leute sagen, na, ich mag mich nicht selber hören, ich finde meine eigene Stimme so komisch.
Mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte es.
Kann man sich das abtrainieren?
Man kann sich's abtrainieren, glaube ich, ja. Man muss sich nur lange hören.
Für mich ist das so fremd, wie kann man es sich selber nicht mögen?
Aber ich glaube, es ist schon ein psychologisches Phänomen, oder? Ja. Sehr fremd und Eigenstimme, keine Ahnung.
Wahrscheinlich ist das ein Schutzmechanismus, dass die Bevölkerung nicht überläuft mit darstellungssüchtigen Egomanern.
Wenn ich höre, dass ein Blödsinnmann daher redet.
Ich höre weg bei mir. Tja. Tja, dann wird die rituelle Frage sehr eng. Worüber reden wir heute?
Ja, also ich rede heute über Science Fiction im Park, zur großen Überraschung. Ich war zweimal dort, habe aber drei Filme gesehen. Wie das dann geht, werde ich dann erzählen.
Ich kann ein bisschen erzählen von der Null-Grenzkosten-Gesellschaft, die ich immer noch nicht ausgelesen habe, aber wo ich schon weitergekommen bin.
Ah, okay.
Ja, also, genau. So also ich verstehe jetzt schon mehr davon.
Sie hat ein Folgebuch, Bericht. Sehr schön. Ja, beginnen wir gleich irgendwie so mit den...
Was hast du im, oder?
Ja, genau. Der erste Tag war,
Science Fiction im Park.
Das ist das im Bruno Kreisky Park. Da steckt man Margaretenkürtel aus. Ich habe davon berichtet. Das, was ich vergessen habe zu berichten, was der Hopp ganz richtig kritisiert hat, ist alle Deutsch, Filme werden auf Deutsch gezeigt. Ja. Hat mich bis jetzt nicht so sehr gestört, weil ich mir ja meistens die 70er Jahre Trash-Perlen rausgesucht habe, den Edeltrash. Und da ist es ja auf Deutsch schon fast witziger. Ja. Aber diesmal war es eigentlich, waren zwei modernere Filme dabei. Und den ersten, von dem ich erzählen möchte, ist The Bothersome Man. Das ist ein norwegischer Film. Ich glaube, er ist rausgekommen 2006, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also durchaus was Moderneres. Und ich habe mich gleich einmal gefreut, wie ich den Hauptdarsteller zum ersten Mal gesehen habe, weil den kenne ich aus einer Serie, die ich sehr schätze, nämlich aus Lillehammer. Mhm. Der Hauptdarsteller hat in Lillehammer einer der Handlanger vom Gangster-Boss gespielt.
Nicht der Hauptgangster?
Nein, nicht der Hauptgangster, sondern dieser ein blödeliger Handlanger, der immer diese Kappe trägt und immer mit dem Haupt. Und den sieht man, da habe ich mich gleich wohl gefühlt. Und worum geht's darin? Also in der ersten Szene sieht man diesen jungen Mann in der U-Bahn-Station stehen. Und ein Pärchen küsst sich ganz innig und wild neben ihm und anscheinend dürfte ihn das stören und er springt vor die U-Bahn und schnitt. Also das ist schon normal Ding. Er wacht dann auf, glaube ich, in irgendeiner Raststation irgendwo in der Wüste und wird dann in eine Stadt gebracht.
Und man kapiert jetzt, ob dass das zeitlich zusammenhängt oder ist das eine Rückblende, weil er eh schon tot ist und oder weiß man das alles nicht
so? Also mein Verdacht ist der Tod. Es ist so also durchaus so ein Jenseits-Metapher, sage ich jetzt mal.
Okay.
Also glaube ich, das kommt doch schon also
raus. Die Raststätte ist so irgendeine Wartestation im Himmel sozusagen.
Genau, wo die ihn dann in diesen Ort bringt, ein himmlischer Ort. Er wird dort hingebracht in eine Stadt, die voller hübscher IKEA-Wohnungen sind. Alle sind perfekt. Er kriegt einen Job. Die Kollegen sind nett zu ihm.
Und lauter junge, schöne Menschen dort?
Alle schön, alle gepflegt, alle unterhalten sich über Trivialitäten, lachen darüber, wenn sie sich eine neue Couch aussuchen. Es geht alles wie geschmiert. Er kriegt eine Freundin, die heiratet er, glaube ich, auch. Oder ist gleich einmal mit ihr zusammen, bekommt eine super Wohnung.
Also er ist plötzlich im perfekten Leben.
Genau, richtig. Aber es ist eben so eine perfekte Welt, die zu perfekt ist, so wie bei Pleasantville oder wie bei, wie hat denn das geheißen, das mit dem...
Also wo dann sowas Autoritäres, ganz Böses durchschimmert.
Ja, richtig, also wo die Leute so unheimlich immer freundlich sind und immer konstruktiv auf alles antworten, ja.
Aber wie hatten und man merkt irgendwie, dass die alle Geister sind oder sind die so halbdurchsichtig oder das wird nicht erklärt?
Das wird nicht erklärt. Das ist einfach eine sehr bürgerliche Gesellschaft, wo alles sehr nach Plan läuft, ja. Ah, Truman Show hat der Film geheißen, da kommt auch sowas vor. Also da kann man sich schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Und zuerst ist er da ganz glücklich drinnen und es wird ihm halt dann immer komischer, wie es so ist. Und er beginnt dann so Experimente anzustellen, was passiert, um das Ganze aus dem Gleichgewicht zu bringen.
So la Truman Show. Er möchte ausbrechen ein bisschen.
Er möchte ausbrechen, wobei das ist dann schon auch gegen sich selbst gerichtet. Ich glaube, er schneidet sich mal in den Finger oder sich den Finger ab.
Und dann?
Und dann sind die Leute mal schockiert, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann ist, glaube ich, Schnitt und er ist am nächsten Tag und der Finger ist wieder dran. Er versucht sich auch einmal, glaube ich, Ärger umzubringen. Mhm. Es ist aber auch ein Cut und er ist wieder in seinem, er wacht dann immer so blutüberströmt in seiner Wohnung auf, ja, und seine Freundin fragt ihn als erstes, ob sie jetzt eine Einladung bei Freunden annehmen.
Ah, okay.
Also, auf diese Weise wird. Und ja, also da so viel zur Handlung, viel mehr gibt's auch nicht zu sagen und der Film hat mir gefallen am Anfang, aber der Witz, dass jeder komisch reagiert oder so, der läuft sich dann tot und der Film kommt dann auf keinen Punkt für mich.
Und es wird dann irgendwie eine Erklärung geben?
Nicht wirklich. Also das ist das, also du kannst es dir dann aussuchen. Mhm. Es gibt ja dann diese typischen Handlungsstränge, dass er eben nochmal versucht auszubrechen, indem er einen Tunnel gräbt beispielsweise.
Und
aber
kommt auch nicht weiter.
Das wird er auch dann auch verhindert. Da schafft er gerade noch irgendwie eine andere Welt durchzubrechen und sich einen Donut zu schnappen. Ja, das muss man auch sagen. Also das, was ihm komisch vorkommt, er kann so viel trinken, wie er will, aber er wird nicht wirklich ganz betrunken, sondern immer nur angeheitert. Oder er isst Sachen und es schmeckt zwar gut, aber nicht so super gut, sondern alles halt immer so ausgefällt.
Alles, ja.
Ja, zu perfekt. Also das ist ja auch dieses Theorem. Will man wirklich in einem Paradies leben oder macht einem das komplett narrisch?
Und er macht nicht das Naheliegende, dass er versucht mit irgendwem zu drüber reden, wo er da ist.
Ja, versucht dann schon irgendwie so Kollegen und einer auf der Toilette und so, aber das ist alles nicht wirklich fruchtbar. Ja? Und es führt auch eben zu nichts. Deswegen meine ich, der Film läuft sich an einem gewissen Punkt tot, weil er versucht zwar diese typischen Ausbruchsunternehmungen, die man von solchen Filmen kennt, aber es ist jetzt kein großer Twist oder keine große Moral oder so, sondern
das heißt, das, was du erzählst, dass ihm da halt nicht gut geht, ist eigentlich schon die Handlung vom Film.
Ja, genau. Also jemandem geht's nicht gut in einer zu perfekten Welt. Also ich glaube, da kann sich auch jeder so also identifizieren, da stecken ja auch so Individualitätssehnsüchte drinnen. Das ist, kennt man vielleicht so als Jugendlicher, so wenn man so einen großen Vagalarm-Weltschmerz hat, so alle sind gleichgeschaltet
dafür,
von den Medien.
Mit Papi und Eltern und Heim und Dach über dem Kopf, gell, und
trotzdem
keinen Anlass zum Nörgeln hätte.
Hat man trotzdem dann diese Ding und in diese Kerbe schlägt der Film. Ja? Also
war
ein guter, Bothersome Man, norwegischer Film. Es ist gut, weil die Schauspieler gut sind, aber ich finde ihn jetzt nicht großartig. Er bleibt so im Mittelfeld, war aber gut für den Abend.
Vielleicht hat das dann noch so eine realpolitische Komponente, weißt, vom sozialistischen Wohlfahrtsstaat, der also in Skandinavien
der dann
noch mehr ausgeprägt
so
ist als bei uns, also dass das sozusagen eine Weiterspinnung ist.
Ja,
wird dort vielleicht politisch aktueller als bei uns.
Dann müsste ich mich da mehr mit der Politik... Könnte aber sein, dass das drinnen steckt. Du. Also ich glaube, da gibt es mehr.
Wir Intellektuellen.
Haben das jetzt messerscharf.
Und Filmen, die ich nicht gesehen habe, wo über den Staaten,
von denen
ich nichts kapiert, oder gleich mal große Thesen. Ja, Bier macht's möglich.
Die Korrelation steht. Ja, das war's. Also cool, ich glaube, cool. Das war so der erste Kurzbericht.
Na, dann machen wir weiter mit dem THX, weil da kann ich mitreden. Den habe ich auch gesehen.
Den haben wir gesehen.
Und wie ist das jetzt? THX war irgendwie das Erstlingswerk von George Lucas oder seine Abschlussarbeit oder
also
irgendwie einer
so,
seiner ersteren Filme?
Genau, er hat schon einmal 1967 als Student eine Arbeit abgeliefert, für die er einen Preis gewonnen hat. Das war quasi so die Urform dieses Films.
Ah, okay.
Darauf ist dann, glaube ich, weiß nicht, Warner Brothers, glaube ich, aufgesprungen und hat dann 1971 ihm Geld in die Hand gegeben, Robert Duvall in der Hauptrolle.
War dass er sozusagen seine Abschlussarbeit mit Geld richtig
realisiert,
cool.
Genau. Ja. War cool. Ich habe jetzt
und
in Wikipedia.
Der Film ist wann raus?
1971.
71.
Und wir dann, also das war keine ganz glückliche Geschichte, weil Warner Brothers wollte da sehr viel rumschnippeln und das war ihm nicht recht. Und da hat er schon seinen Grant gegen die Filmstudios aufgebaut. Und ist dann eigentlich unglücklich, ist dann diese Schneidearbeit zu Ende gegangen. Und 1977, wie er dann schon Star Wars gemacht hat, hat Warner Brothers diesen Film nochmal rausgebracht und hat draufgeschrieben, von dem Regisseur von Star Wars. Aber ist trotzdem kein kommerzieller Erfolg geworden.
Ja, aber das, was wir gesehen haben, war jetzt schon die beschnippelte Version oder noch war das sein ursprünglicher Director's Cut oder geht das nicht mehr hervor?
Das weiß ich nicht. Das hätte ich wahrscheinlich recherchieren müssen.
Okay.
Keine Ahnung. Ja, du, für dich war es ja nicht das erste Mal, oder?
Doch, ich habe irgendwann, also ich habe schon immer wieder gelesen, dass der Film, das war immer so ein intellektueller, kalter Science-Fiction-Film. Also das habe ich gewusst, dass es den gibt und so, aber ich habe ihn irgendwie nie gesehen. Und jetzt angeschaut, eben mit dir und und ich muss sagen, bin auch mit Bekannten hingegangen und so. Und boah, wir waren sehr beeindruckt. Und vor allem der Film ist so alt wie ich praktisch. Also und ich finde extrem gut gealtert. Also den kannst du jetzt herzeigen und außer dass so die wenn so Computerszenen waren, also die so eine Datenverarbeitung herzeigen sollten, war so eine Art Fernschreiber oder Kugelkopfdrucker, der halt so Sachen druckt wie bei Brasil. Das war das Einzige, was so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Das würde man jetzt wahrscheinlich mit einem Monitor lösen, würden irgendwelche Listen herumflimmern, aber sonst.
Wobei ich das ja auch sympathisch finde.
Ja, also,
ja, aber natürlich, das ist natürlich die
Technik. Nein, aber voll super. Also
ich meine, dass der George Lucas, der eigentlich so ein wirklicher Blockbuster-Regisseur ist, muss man sagen, da eigentlich so ein
super intellektuellen Film macht.
Ist und
vor allem,
also
mir ist vorkommen, dass der sehr systemkritisch war.
Also auf jeden Fall, ja.
Und, ja.
Also er reiht sich ein so in die Tradition von 1984 oder so. Es geht um eine Gesellschaft, die unter der Erde lebt, sich auch eine Chemokratie sozusagen. Also sie werden erstens von Roboterpolizisten überwacht und ihre Nahrung besteht ausschließlich aus Tabletten, die auch gleichzeitig ihr Gefühlsleben managen und runterdimmen. Ja.
Und sie werden ja gefühlschemisch sehr reguliert. Ne? Also wenn sie sich zu sehr aufregen oder so, kriegen sie gleich
einmal das ist auch so als Seitenhieb von dem Antidepressiva, das ja in Amerika sehr großzügig ausgegeben wird oder so, zu verstehen sein. Ja, zur Handlung, ja, es kommt eine weibliche Person, lebt auch in seiner Wohnung und die beiden setzen diese Tabletten teilweise ab, sie verlieben sich ineinander, sie schlagen ein paar Mal dem Regime ein Schnäppchen und flüchten so ein bisschen, aber ganz gelingt es nicht.
Aber was ich so rausgehört habe, ihre große Revolution ist, dass sie intensiveres Sexualleben haben, weil sie halt ihre vorgeschriebenen Tabletten, also überhaupt. Weil dann kapiere ich nicht, warum sie zusammenleben dürfen, wenn es nicht, aber was weiß ich.
Ja, ich habe auch nicht kapiert, du hast natürlich recht, aber das könnte man noch minimieren, indem man das trennt, aber ich glaube, anscheinend hat sich das Regime auf diese Tabletten verlassen und sie sagt ja auch in einer Szene, wir lieben uns zwar jetzt, aber wenn du jetzt die Tabletten wieder einnimmst, dann wirst du mich verraten wegen Gefühlsverbrechen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, das herausstechendste Film, ich meine, von der Handlung her fand ich ihn auch super und gut, aber bleibt im Rahmen, erzählt jetzt irgendwie nichts sensationell Neues, inklusive Abschlussverfolgungsjagd, die sehr hübsch gemacht ist.
Aber mit, die Optik mit sehr schönen Auto.
Ja, also die Autos sind so aufgefallen.
Oder so, gell, so.
Ja, und mit diesen futuristischen Aufbauten. Und da, ich finde in diesen Details, gerade bei den Autos, das ist immer aufgefallen, da kommt halt irgendwie so das visuelle Talent von ihm zum Vorschein. Und ich hatte so einen, Douglas Trumbull, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, der Typ, der die Technik und die Effekte gemacht hat für Odyssee 2010. Und dieser Film wird auch oft damit verglichen, mit Odyssee 2010 oder Silent Running, weil er einfach optisch super hübsch umgesetzt ist. Diese ganze Welt, wo auch alle weiß gekleidet sind, alles
klinisch. Außer die Polizisten natürlich.
Ja, ja, natürlich, genau. Und ich fand ihn gut. Von der Handlung her vielleicht nicht so jetzt irgendwie überraschend, da gebe ich ihm so ein bisschen...
Also worum geht's? Nachdem er da seine Freundin dann natürlich auch verliert, durch Verrat, das kommt nicht so ganz aus, wird er da so bestraft und so medizinisch behandelt irgendwie, ne? Und nachher versucht er die noch zu finden in einem Computerzentrum und findet sie nicht. Also der Computer gibt ihm die Information nicht oder so, wo die ist. Und dann macht so halt Klick und er verlässt das System und krabbelt an die Oberfläche der Schale.
Also da ist wirklich so...
Zu den Affen und verstrahlten Mutanten oder
klassisch.
So.
Klassisch. Ja, wer weiß nicht. Man weiß es man weiß es nicht genau. Also es fliegen Vögel zumindest, das kann man so viel sagen. Apropos. Zu späte Spoilerwarnung, aber naja, und den kann man sich auch ohne...
Ich muss auch sagen, ich habe es ja nicht allein gesehen, wir haben dann nachher viel diskutiert über den Film. Also das ist ein Zeichen, dass der wirklich viel bewegt und so, und hast nachher das Gefühl, du möchtest reden.
Ja.
Und was ich irgendwie die intensivste Szene gefunden habe, war, er hat da so eine Art Möchtegern-Wohnungskollegen, Arbeitskollegen, der ihm, glaube ich, auch die Freundin da irgendwie versetzt oder dafür sorgt, dass die wegkommt von ihm, und dann möchte er sein eigener Wohnungskollege werden, so in so einer leibenden Szene, sagt, aber wir würden gut zueinander passen und so, und überhaupt nicht. Und der ist so ein bisschen manipulativ, also da kommt so raus, tut auch die Computerprogramme hacken oder so und endet dann auch im Gefängnis. Und da ist dann so eine Szene, wo er im Gefängnis ist und dann schafft er es mit dem Hauptdarsteller auszubrechen. Eigentlich, er ist eher Batscher, dabei läuft ihm halt nach.
Ja, ja.
Und dann absentiert er sich dann, setzt sich in so eine U-Bahn, die fährt bis zu einer Endstation. Und dort hört dann diese Zivilisation auf, diese perfekten Tunnels. Und da ist dann so eine Art Baustelle. Also für mich war das so das Metapher, das Ende der zivilisierten Welt. Ja, also und da sieht, ja, und da war für mich so eine super Szene, da geht er dann so mutig in diesen Baustellengatsch rein und da liegen halt nur noch so Bretter und unser riesiger Skorpion oder was krabbelt herum und das taugt ihm halt überhaupt nicht und er kehrt dann um wieder zu der, wo ihn die Polizisten schon suchen und tut dann mit so Kindern spielen und die Polizisten nehmen ihn dann halt wieder mit. Aber es war für mich so die Metapher dafür, es ist nicht jeder für die Freiheit geschaffen.
Genau,
und er geht eigentlich
bevorzugt doch wieder.
Ja, da geht er lieber dorthin, wo er sich auskennt. Ne?
Mhm, da hat
das war so
warm,
da richtig so.
Sicherheitsnetz.
Du hast dein Gefängnis in Wirklichkeit in dir selber. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich das Schlimmste. Ne?
Wenn du die freiwillig die Freiheit aufgibst, aus Bequemlichkeit.
Ja, genau. Ja, oder weil es nicht reif bist zur Freiheit, weil das gibt ja dann jeder Diktatur recht. Ne? Das, die verdienen, können ja in Freiheit nicht umgehen. Ne?
Ja, ja. Definitiv. Ja, und das mit den Tabletten hat mich auch ein bisschen erinnert an den Stanislav Lem mit dem Futurologischen Kongress. Weil da kommt das ja auch vor, dass man sich irgendwie in eine gewisse Stimmung bringt. Ich meine, beim Lem ist es noch krasser, weil da ist es so sehr halluzinogen, die Drogen, die sie einnehmen und dann ist auch gleich die ganze Umgebung sehr luxuriös. Also das ist ein bisschen ein anderer Turn, aber wie gesagt, das mit dem Steuern durch chemische Substanzen.
Wobei mir es vorkommt,
das Soma Ganze... Soma gibt's ja auch bei, Soma? Naja, bei, wo ist die Droge, bei Schöne Neue Welt. Das gibt's ja auch diese Glücklichmacher-Drogen.
Wobei, ich habe in dem Film eigentlich irgendwie vermisst, dass die Leute ein euphorisches Gefühl gehabt haben durch ihre Drogen. Sondern sie waren eigentlich nur so runtergedämpft und so durch ständige Hirnwäsche und Lautsprecheransagen wie so, arbeite, konsumiere, verhüte Unfälle, funktioniere und so... Es war so
gedämmt.
So 1984 mäßig, so der Staat sagt dir, was du zu tun und zu denken und zu fühlen hast.
Es fällt mir jetzt gerade auf, es könnte auch eine Parallele zum Bothermann Sam's Nein sein, weil das auch, die waren alle nicht euphorisch dort, sondern alle immer auf so einem Mittelmaß der Gefühle, also so eingedimmt.
Eigentlich tot.
Ja, genau, also Euphorie ist auch nicht gewünscht. Ja, das war ganz gut. War noch sehr günstig, weil es waren die zwei Tage, also sowohl der erste als auch der zweite Film, da waren jetzt nicht Maß, also waren schon viele Leute, aber man hat schon einen Platz bekommen.
Mhm. Was man dazu sagen muss beim THX, was irgendwie das Ganze noch so einen Kick unheimlicher gemacht hat, aber auch ein bisschen lustig, war, dass diese Polizeiroboter, Androiden, dass die immer so extrem freundlich waren.
Ja, ja, und mit Kindern.
Das ist so ja, also sie haben Kinder so ihre Elektroschlagstöcke da so berühren lassen und so. Und auch so, da waren sie einmal vor der versperrten Türe und haben nicht rein können. Und der Polizist so, seid ihr da drinnen? Wir kommen nicht rein, habt noch Geduld. Und so.
Ja, das ist ja so ganz noch höflich. Unheimlicher und, durch Höflichkeit.
Ja. So extrem.
Ja.
Na, extrem starker Film, also wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt schauen.
Auf jeden Fall, hat mich auch wieder versöhnt mit dem George Lucas. Ich meine, Indiana Jones natürlich eine Geschichte für sich, aber Star Wars bin ich ja nicht so der Fan.
Man könnte vielleicht auch so sagen, er hat probiert, vernünftige Filme zu machen und hat wahrscheinlich gemerkt, dass weder Hollywood noch das Publikum das wirklich schätzt und dann hat er halt Konsumscheiße gebaut, ne?
Ja,
ich meine, würde ich auch machen, ne?
Oder es interessiert ihn auch, man hat ja bei dem Film auch sehr gemerkt, dass ihm die Ästhetik sehr wichtig ist und wahrscheinlich bei Star Wars konnte sich da voll austoben.
Ästhetisch,
ja. Dass er sich eher da drauf oder es taugt ihm das. Wer weiß. Was weiß man über George Lucas?
Aber das Schlimme ist eigentlich, dass ein Film, der 1970 gedreht wurde, von der Thematik her, also jetzt noch immer so aktuell ist. Immer
alle die Dystopien sind fast noch aktuell aus der Zeit. Das ist ja wirklich erschreckend. Sowohl 1984 als auch Schöne Neue Welt, als auch Wir von Jeff Gavin Samyatin, also und die Filme aus den 70er Jahren. Deswegen fand ich ja die 90er Jahre und die Anfang 2000er Jahre war ich von Science Fiction oft enttäuscht, weil die halt immer Action und sehr viele Militär-Zukunftsvisionen gehabt haben, was ja auch vollkommen uninteressant und auch keine schönen Zukunftsvisionen sind. Und jetzt kommt das Ganze wieder in philosophische Richtung, weil es ist ja immer ganz schön zu sehen, wenn Science Fiction sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt. Das gefällt mir immer besonders gut.
Du hast noch einen dritten Film gesehen.
Ja, soll ich dir noch schnell, mach mal einen Reihen durch. Ja. Also der dritte Film, das war ja so, dass es da im Science Fiction im Park geregnet hat. Und ich wollte den dritten Film auch nicht im Science Fiction Park wirklich sehen, weil er auf Deutsch ist und auch ein aktueller Film ist. Und weil ich mir da gedacht habe, na, das hätte ich doch gerne im Original, weil der Vincent Gallo spricht einer der Stimmen. Es ist ein Animationsfilm.
Wie heißt der Film?
Der Film heißt Metropia.
Metropia.
Ja, ja, okay. Wurde schon mal vom Klaus empfohlen, kann ich mich erinnern. Und ist eben ein animierter Film. Und die Menschen dort sind so dargestellt mit übergroßen Köpfen und so puppenartigen Körpern. Mhm. Aber alles in einem sehr Terricilium-Art, Brasil-artigen Ästhetik. Also alles in so einem Gelbstrom, okay, alles okay. gedämpft und eben auch alles sehr arsch.
Aber es sind schon echte Schauspieler oder es ist ein Animationsfilm? Also,
es ist ein Animationsfilm, ja, aber wenn du die Gesichter siehst oder so, das sind schon fotorealistisch gerendert, aber alles total verzerrt. Wie in einem Horrorfilm, wie in einem Puppenhorrorfilm.
Ja, und so. von der Handlung oder Charakteren kennt man sich aus? Ist da vertraut oder ist das auch alles
sehr Also fremd? Ich habe keinen erkannt. Also es ist Vincent Gallo als Hauptdarsteller gestanden, aber ich hätte ihn jetzt nie erkannt als Hauptdarsteller. Mhm. Ja. Ich glaube, vielleicht hat er nur die Stimme geliehen. Und die.
Aber worum geht
Ja, worum geht's? Das kann ich erzählen. Es geht um jemanden, der in einem, wo arbeitet denn der eigentlich? In seinem Callcenter. Der hat eine Freundin, die schon ihre Augen auf jemanden anderen geworfen hat und der soll ein ziemlich auch in einer Welt, die relativ dreckig ist. Und die über eine sehr übermächtige Organisation verfügt, die die U-Bahn steuert und verwaltet. Ja?
Ich tue mir schwer, ich weiß, es wird regiert werden von U-Bahn-Kommandozentralen.
Ja, Metropia, ja. Genau, also deswegen auch Metropia. Ja, und wie es halt so ist, in der
Wiener Linie, die Wahnherrscher Wiens.
Ja, ja, das ist anscheinend. Also wenn sie so böse sind wie bei Metropia, dann können wir uns schon warm anziehen. Also, ich hoffe nicht. Ich hoffe auf meine Jahreskarte. Ja, und genau, also er wascht sich in der Früh irgendwie mit einem Shampoo, wo er vorher die Fernsehwerbung dazu sieht, irgendwie die Haare. Und dieser Arbeitstag verläuft komisch, weil bevor er in die Arbeit fährt, in der U-Bahn, hört er schon so eine Stimme, die zu ihm spricht. Und die Stimme rät ihm, keinem anderen zu verraten, dass er eine Stimme hört. Und er trifft dann, wie es so ist, die Frau, die in diesem Werbespot vorkommt. Ja? Mhm. Und die ist irgendwie besonders hübsch natürlich. Und der läuft er danach, anstatt in die Arbeit zu fahren. Und es stellt sich heraus, das ist die Tochter vom Metropia-Verwalter. Ja? Und dann folgt sie dieser Tochter zu einer Veranstaltung und der Metropia-Veranstalter präsentiert eben dieses Shampoo als Produkt auch. Mhm. Ja. Und dieses Shampoo hat eine besondere Eigenschaft. Du kannst nämlich in die Köpfe der Leute reinschauen.
Der Begriff Hirnwäsche nimmt eine neue Dimension an.
Ja, also ein Marktforschungsinstrument, sie können reinschauen, beziehungsweise also sitzt vor jedem Menschen dann in der Metropia-Hauptzentrale ein Typ mit Kopfhörern und das ist diese Stimme, die er hört, das ist einfach ein Angestellter von Metropia, der da zu ihm reinspricht.
Verdammt, ich werde urparanoid, wenn ich nämlich U-Bahn fahre, höre ich auch so Stimmen. Ja. Zurücktreten, bitte. Ja, genau.
Beware. Ja, und so entspinnt sich das dann. Er findet das natürlich auch nicht so cool, diese Sache. Und die Tochter vom Metropia-Besitzer überredet ihn, subversiv gegen diese Organisation vorzugehen. Und so entspinnen sich die Dinge. Also eigentlich auch, also ein bisschen auch wieder, also Dystopie hat es schon ganz gut zusammengefasst und auch wieder so, naja, man kann nicht nur in der Ästhetik, auch so von der Handlung ein bisschen Brasil-mäßig. Du hast einen Menschen, der in einem ziemlichen kalten System wohnt und dann hast du auch diese Epiphanie von einer Frau, die irgendwie anders ist und die ihn dazu inspiriert, irgendwie sein bisheriges Leben zu überdenken und da vielleicht Aktionen zu setzen, um aus dem System auszubrechen. Ja. Und ein bisschen origineller finde ich dann die Ausgänge, wie dann die Story dann weiter, also nicht wie sie weiterentwickelt wird, aber wie dann das endgültige Ende ist. Das ist vielleicht nicht ganz so typisch, wie man es kennt von den Filmen. Aber ich fand ihn auch, es bleibt bestehen, ästhetisch sehr, sehr gut, handlungstechnisch, ja.
Okay. Also du warst nur mäßig unterhalten.
Ich war ganz gut unterhalten, weil er wunderschön anzusehen ist. Also man soll es wirklich schon allein gesehen haben von der Akustik und von dem Film. Bildsprache und auch wie sie miteinander reden, sie flüstern alle irgendwie miteinander und das gibt das Ganze so eine sehr bedrohliche Note. Aber ja, kann man mal machen.
Aber den hast du jetzt nicht im Park gesehen, sondern du hättest ihn in einem Park sehen können und hast ihn aber in Wirklichkeit zu Hause gebucht.
Ich habe eine Parallelveranstaltung zu Hause.
Hast gesagt, du hast irgendwie so dein Handy dort deponiert und dann über irgendeine WLAN-Funktion da so gestreamt.
Ich habe noch ein Handy-Regenschirm gebraucht oder irgendwie.
Ja. Ja, oder schnell das Handy von irgendwem gehackt, der eh dort war. Und so.
Und das immer draufgehalten.
Ja, ja, oder also, wenn engagiert der das für dich schaut.
Ganz, ganz, ganz unheiteckig.
Schwer täuscht.
Na, wenn ich dort schaue, dann bin ich auch dort gerne. Okay, aber wenn es regnet, ist es nicht so witzig.
Und sonst, was kann man sagen zu Science Fiction im Park? Ist eine sehr nette Veranstaltung, so richtig Volksfest.
Ich bin begeistert davon. Erstens ist die Auswahl immer sehr liebevoll und sehr gemischt, weil sie auch wirklich Filme aufgreifen, die ich schon noch nicht gesehen habe, zum Teil.
Wir haben ja letztes Jahr so einen coolen japanischen Science Fiction
gesehen. Ja, wir hatten
Z1 oder X1. Wo so mit kleinen Gyrokoptern über Zeppeline geflogen
sind. Ja, so eine alternative Gegenwart,
Zukunft. Einfach nachhören. Das müsste dann sein minus 50. Ja, also Bierdacher Podcast 100.
A Boy and His Dog ist eine Empfehlung. Westworld habe ich dort gesehen, obwohl ich den schon öfters gesehen habe, aber den mal im Kino zu sehen ist auch kein Fehler. Also allemal, und dass es überhaupt einmal ein gratis Filmfestel gibt,
dass man gratis Film gucken kann.
Und es ist auch noch nicht so überkandidelt. Es gibt ein, zwei Standeln dort, da kannst du was kaufen, es gibt Bänke aus.
Ja.
Und die Leute sind gut ausgelassen.
Ja. Und sind auch gut drauf so durch.
Ja, ja, das finde ich auch. Ja, also ich kann es immer nur wieder empfehlen. Ja,
man muss auch sagen, das war nur einmal jetzt, aber es hat mir sehr gefallen.
Ja, und jetzt bin ich nicht so froh, dass es aus ist. Jetzt heißt es warten auf /Filmfest. Oder ich begebe mich, das ist ja jedes Jahr meine Hausaufgabe an mich, die ich leider nicht jedes Jahr schaffe, einer der Sommerkinos aufzusuchen und halt nachzuschauen. Gibt es ja im Augarten auch ein sehr schönes Kino im Garten.
Genau, und da ich fast den ganzen Sommer in Wien verbringen werde, werde ich das sicher auch öfter sein.
Sehr gut, dann können wir uns da sehen.
Ja, ich kann wie angekündigt ein bisschen mehr reden über das Zero Marginal Cost Society, also dieses Null-Grenzkosten-Gesellschaftsbuch.
Mhm.
Und das habe ich immer noch nicht ausgelesen, aber jetzt nicht, weil es fad ist, sondern weil mir mein E-Reader, mein Kobo, eingegangen ist. Und deshalb lese ich das jetzt auf meinem Handy mit einer Cool Reader App.
Okay.
Und die hat zwar den Vorteil, dass ich, das ist sogar besser als der Kobo, ich muss nicht wischen, sondern ich kann die Lautsprecher-Wip-Taste zum Blättern verwenden, was sehr angenehm ist. Das Unangenehme, das merkt man doch, da das jetzt der normale Handybildschirm ist, macht es weniger Spaß als dieser Schwarz-Weiß-Bildschirm. Also,
ja, du hast mich halt angestrahlt irgendwie.
Ja, so angeleuchtet. Ich habe es jetzt 3 Nächte probiert mit dem Handy und so, weil es ist spannend, aber ich halte es einfach, ich merke schon selber, ich halte es nicht mehr so lang aus. Also Handy ist nicht so ideal zum Lesen. Ja, und worum geht's? Ich habe, glaube ich, vor 3 Folgen schon angefangen. Also da ging es so um Internet der Dinge und Revolution und alles wird anders. Und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr davon, um jetzt mal mit den Begriffen herumzuschmeißen, die der verwendet. Also er redet immer von den Vertical Integrated Commercial Ventures, also von den Konzernen sozusagen, die versuchen, eine vertikale Produktkette herzukriegen. Also
von oben ein großer Konzern produziert
und hat die ganze Wertschöpfungskette im Griff, also Reifeisenkasse oder so. Also produzieren, Vertrieb, verkaufen, Werbung machen, das was gerne ist, also alles so.
So klassisch, wie man es
genau,
kennt
von der Wirtschaft. Und dem stellen wir halt gegenüber den Begriff der Commons. Das sind, ich weiß keine gescheite deutsche Übersetzung, der Gemeingüter. Also es hat gegeben bis in die Neuzeit in Europa die Allmende, also die Gemeinschaftsweide, wo die Bauern ihr Vieh hingetrieben haben, aber die sozusagen dem ganzen Dorf gehört hat oder ein Wald, wo halt sozusagen die Gemeinschaft sich ausgemacht hat, wie sie das verwaltet.
Als öffentliches Gut.
Ja, sozusagen. Und davon leitet sich auch ab der Begriff vom Creative Commons.
Mhm.
Also einfach Commons.
Interessant, das wusste ich nicht.
Und das stellt er gegenüber und er nennt das aber nicht Creative Commons, sondern er nennt das Internet Commons und das ist eine lateral, democratic, organized, near marginal cost Sache. Also was er damit sagen will, ist, dass das jetzt keine Firma ist, sondern eher so Richtung Wikipedia, dass sozusagen du mehr produzieren kannst zum quasi Selbstkostenpreis, also dass das fast gratis ist, jetzt noch etwas dazu zu produzieren und dass die Nutzer oder die Leute das selber verwalten und nicht profitorientiert sind, sondern sozusagen gemeinwohlorientiert oder sich ihre eigenen Regeln machen.
Ja.
Und seine These, soweit ich das jetzt rausgekriegt habe, ist, dass wir jetzt gerade sozusagen im Umbruch sind als Menschheit, als Gesellschaft, und zwar vergleichbar mit dem Umbruch vor der Industrialisierung, wo sozusagen eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft plötzlich voll auf Kapitalismus umgepolt worden ist und halt plötzlich alle diese Gemeingüter privatisiert worden sind, was man auch so ein bisschen kennt aus der Politdebatte, ist ja immer ein immerkehrendes Thema, was gehört dem Staat, was gehört allen, was gehört Firmen, was gehört ein Wasserwerk privatisiert, etc. Und da holt er halt historisch aus über Eisenbahngesellschaften, über ganz tolle Studien, dann über so einen berühmten Wirtschaftsprofessor, der halt die Tragedy der Commons geschrieben hat, also dass sozusagen so ein gemeinnützige Alm oder Wiese oder Wald nicht funktionieren kann, weil wenn da jetzt mehrere Schafhirten das sozusagen gemeinsam bewirten, tut jeder seinen eigenen Vorteil maximieren und dadurch geht die Weide drauf und selbst wenn einer jetzt sozusagen sozial oder ökologisch denkt und sagt, er tut da jetzt nur so viel nehmen davon, dass das auch sich regenerieren kann, dann kommt sein böser Nachbar und frisst alles auf aus Gier. Und
das heißt, das funktioniert
nur Privateigentum kann sozusagen wirtschaften. Und seine These jetzt von dem Null-Grenzkosten-Gesellschaftsautor ist halt, dass das eigentlich dass die Menschheit wesentlich länger als 200 Jahre existiert und ganz gut mit dieser Commons-Wirtschaft zurechtkommen ist und dass da ein paar Jahrtausende sozusagen Erfahrung drinnen ist und soziale Erfahrung, wie man das macht und dass der ganze moderne Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ist gerade mal 2 Jahrhunderte alt und das ist jetzt für ihn, sagt er, ist das nicht maßgebend, wenn man es von daraus den großen Überblick hat. Ja, das ist jetzt halt nur jetzt, also er sieht das eher als Unfall in der Weltgeschichte. Und dann zitiert er halt dann Gegenautoren zu diesem Tragedy of the Commons, die halt herausstreichen, dass das schon funktioniert, so eine gemeinsame Verwaltung von öffentlichem Gut. Man muss sich halt zusammenreden. Also es hat eine soziale Interaktion, die in diesen ganzen Wirtschaftstheoretiker-Modellen nicht vorkommt.
Okay.
Und da gibt es halt eigene Studien, die zitiert er dann auch. Ich habe das leider jetzt noch nicht so nachrecherchiert, dass auch eine amerikanische Forscherin hat da halt eben über Commons geforscht und hat da halt irgendwelche Schweizer Bergbauern oder Südsee-Fischer oder Farmer in Japan halt gefragt, die seit Jahrhunderten gemeinschaftlich bewirtschaftete Räume oder Biotope haben und was die da für Regelwerke aufgestellt haben. Und sie sagt, das funktioniert halt dann speziell gut, wenn sozusagen diese traditionell gewachsenen Regeln und soziales Know-how von der modernen Gesetzgebung integriert worden ist. Also wenn der moderne Staat das sozusagen dann übernimmt in ein Forstwirtschaftsgesetz.
Traditionen, die schon funktioniert haben wird, und du wirst das in die Gesetzgebung
übernommen. Und dann funktioniert das bis heute. Also sie,
das klingt so wie ein Betriebssystem, das dann
funktioniert. Aber als soziales Betriebssystem.
Genau. Und das, es gibt Regeln vor, wie man interagiert und so kann es so funktionieren, wenn man eignet sich
darauf. Und der Punkt ist halt, dass eine Gemeinschaft, die jetzt sozusagen das bewirtschaftet, so ein Gemeinschaftsgut, was niemandem direkt gehört, sondern wo halt alle ein Nutzungsrecht haben, dass die sehr wohl Regeln und auch Sanktionen hat, um eben zu vermeiden, dass einer das für einen Wald jetzt für sich selber abholzt und so. Und die haben auch Mechanismen, die halt einzuhalten, also sozusagen eine Art eigene Gerichtsbarkeit oder Versteckung. Und das Witzige ist, dass das meistens die Strafen, die so eine Gemeinschaft aussprechen kann oder tut, wesentlich geringer sind als der Nutzen, den ein Einzelner hätte, wenn er sich jetzt asozial benimmt. Und es funktioniert aber trotzdem, weil das halt sozusagen, das ist jetzt schwer in Zahlen zu fassen, sondern weil das, was du anhäufst, das soziale Kapital ist, das Vertrauen, weil du willst ja in dem Ort leben, du willst mit den Leuten nachbarschaftliche Beziehungen haben, du würdest dich selber ins eigene Fleisch schneiden, sozusagen sozial. Und deshalb funktioniert das eben gut. Und da gibt's halt auch Beispiele, dass das seit Jahrhunderten funktioniert, auch jetzt noch. Also das war sozusagen der historische Überblick, also vertical integrated Konzern gegen lateral common democratic Internet Commons. Und das Ganze kommt dann immer noch das Wort Demokratie und Internet of Things und Internet und Demokratik und Ökologik auch noch rein, weil großes, er schreibt sehr viel über Deutschland, dass die halt so mit dem Energieeinspeisegesetz so einen Boom haben an Alternativenergie. Und da sagt er, das Bemerkenswerte daran ist nicht die, dass das jetzt Solarzellen sind und der Windräder, sondern das Bemerkenswerte ist, dass zu so und so viel Prozent, also ich glaube über 60% gehört aus privaten und Kleininvestoren, die eben das Geld selber aufgestellt haben und die jetzt ihre eigenen Kraftwerke betreiben und dass die großen Energiekonzerne das größtenteils verschlafen haben. Was man auch immer spiegelt, sieht man diese Debatte immer wieder und denen gehört gerade mal 6% von der Alternativenergie. Die sitzen nach wie vor auf ihren Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken und so. Und er meint halt, daraus kann er rauslesen, dass denen halt nicht die Zukunft gehört, obwohl die immer noch jetzt 60% Marktanteil haben oder weit mehr. Aber das, also gerade bei der Energieversorgung meint er, das hat jetzt schon Auswirkungen, wenn jetzt zum Beispiel der Common Style, also der, wie soll man das sagen, also der nicht Konzern in Konzernbesitz befindliche, dezentrale erzeugte Energie, Alternativenergieanteil so circa 30% ausmacht, dass er dadurch schon extrem viele von diesen Großkraftwerken, die den Konzernen gehören, unrentabel macht. Und das ist genau das, was man jetzt halt sieht. Also er setzt sich auf das Argument sehr drauf und so. Aber es ist nicht sein einziges. Also ihm geht es jetzt nicht speziell um die Energieversorgung, sondern das ist für ihn nur ein weiteres Symptom eines Megatrends. Und der Megatrend ist sozusagen, dass wir in seiner Aussage, dass wir jetzt sozusagen einen Paradigma-Shift durchmachen oder eine Umwälzung, wie sozusagen die Menschheit sich ihr Wirtschaftsleben organisiert. Und er meint, das Commons wird extrem aufsteigen, also die ganze Share Economy, das ganze Teilen, das ganze Access, also dass man Zugriff hat auf etwas, anstatt dass man Eigentum hat, dass man sozusagen definiert, das Wichtige ist, ein Recht zu teilen und zu partizipieren, wie im Internet, im Gegensatz zu dem Recht, Eigentum zu haben und jemanden auszugrenzen. Also dass da gerade ein riesiger Shift vor sich
das
geht.
Das klingt mal, ja, das ist eine positive Vision.
Ja, es ist eine sehr, ich bin total überrascht, ein politisches Buch, wo ich mich nachher besser fühle beim Lesen als vorher. Ja, also ganz was, ist, ja, genau, da kann was nicht stimmen. Ne? Es ist also bis jetzt, jetzt bin ich knapp über der Hälfte, es wird jetzt immer überzeugender und es ist auch sehr spannend zu lesen.
Beim ersten Bericht noch ziemlich kritisch.
Ich habe auch nicht ganz kapiert, warum das Internet of Things jetzt unbedingt was Gutes ist und warum das jetzt, aber für ihn spielt das halt alles so. Er tritt sozusagen einen großen Schritt zurück und versucht das über einen größeren historischen Blickwinkel zu sehen und über einen größeren zeitlichen Rahmen. Also er spekuliert, wie wir 2050 alle leben werden. Das ist so das, was ihn interessiert. Nicht genau, wie es jetzt genau ausschaut. Ne? Ja, ja. Und er bringt dann halt als Beispiele lauter Sachen, die wir auch im Bierdorfer Podcast immer wieder haben. Also Bitcoins zum Beispiel, Regionalwährungen. Musikindustrie, ne? Rechteinhaber etc., dass du durchs Internet, dass wir jetzt alle Prosumer sind, nämlich Produzenten und Konsumenten in einem und nicht mehr Konsumenten, die von irgendwelchen vertical integrated Konzernen da mit ihren Sachen gefüttert werden. Und dann sagt er, zitiert er halt so Studien, zum Beispiel bei Autos, sagt er, dass Umfragen halt ergeben, dass der Anteil von jungen Leuten extrem steigt, die, wenn man sie fragt, ob es lieber auf ein Auto oder Internet Zugang verzichten würden, dass die sagen, ja, ohne Auto können sie sehr gut leben, auch wir zwei haben ja kein Auto, ne? Aber sie können sich nicht vorstellen, offline zu leben. Und daraus spinnt er dann wieder weiter, dass sozusagen dieses Carsharing oder überhaupt Transbike-Sharing oder alles mögliche Sharing wieder sehr viel besser funktioniert bei einer jungen Generation, die das einfach gewohnt ist und die auch, das muss man auch dazu sagen, er spricht dann immer von der Kommunikationsenergie-Matrix, also Kombination von Internet und Alternativenergie gegen früher nur Buchdruck und Zentralenergie. Also, dass wir auch die technischen Möglichkeiten dazu haben, uns sozusagen das zu organisieren.
Also klar, diese Carsharing und diese Teilkonzepte generell sind ja natürlich durchs Internet und mobile Devices jetzt viel einfacher geworden umzusetzen.
Und das meint er aber, wird dann sozusagen, jetzt wächst die Generation damit auf, für die das selbstverständlich ist, dass sie das können. Und das meint er halt, wird halt sehr große Auswirkungen haben auf die ganze Autoindustrie zum Beispiel, die kann jetzt schon überlegen, fördert sie so ein Carsharing-Modelle, also derzeit tun es die großen Konzerne, weil sie halt da dabei sein wollen, aber sie können sich ausrechnen, dass sie um das weniger Autos verkaufen, wenn die Leute einmal draufkommen, sie brauchen nicht ein eigenes Auto, sie brauchen halt nur so und so viele Autos. Ich sehe das, also für mich ist das ein feuchter Ökotraum, der noch lange nicht erfüllt ist, aber es ist einmal schön, dass einer sagt, das ist schon im Gang und die wissen nur noch nicht, dass sie jetzt schon tot sind. Ja, okay.
Ja, es klingt sehr positiv, das Ganze. Muss man halt schauen, es sind halt immer zwei oder mehrere Kräfte, die da wirken und solche
Scherenkonzepte. Ja, er schreibt auch, dass natürlich da immer überall Gegenkräfte sind und jemand, der halt bis jetzt die letzten 100 Jahre gut gefahren ist mit seinem Wirtschaftsmodell, halt kein großes Interesse hat und da sehr lobbyiert. Und das sieht man auch alles schön, wie das passiert. Also Ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, das Buch zu lesen und dann noch einmal die Nachrichten von der letzten Woche durchzuackern, was unter dem Blickwinkel, weil dann halt vieles plötzlich mehr Sinn macht und ja.
War spannend.
Sehr, sehr nett und er meint halt, es wird nicht, also da, es ist auch eine These von ihm, dass der Kapitalismus sozusagen dann nicht mehr funktioniert, wenn die Null-Grenzkostengesellschaft erreicht ist, weil du dann nicht mehr Gewinn machen kannst, dadurch, dass etwas knapp ist. Also wenn plötzlich alle 3D drucken können und alle selber ihre Energie haben und selber auf ihren Urban Gardening, Gorilla Gardening ihr Essen anbauen und so, das wo willst du dann Geld machen? Also es wird dann zwar schon noch Geld geben und so, er meint nicht, dass der Kapitalismus komplett kaputt gehen wird, aber er sagt, er wird in der Bedeutung extrem schrumpfen. Und eher umgekehrt sein, so wie jetzt sozusagen die ganze Share-Economy ein belächelter Subgruppe ist, wird das sich genau umdrehen. Also das ist seine These jetzt sozusagen.
Ja, man kann ja auch durchaus Beispiele, ich kann mich erinnern, Premium-Cola, Premium-Produkte generell, das wird von jemandem geführt, der ein eigenes offenes Konzept hat und der auch das Rezept zum Beispiel für diese Cola weitergibt.
Ja.
Und der wurde eine Zeit lang durch, es gibt Beispiele, wo solche Sachen erfolgreich durchgeführt werden und die Zeichen der Zeit stehen gut dafür. Wie gesagt, gut gegründet, mal schauen, wohin es uns dann wirklich führt. Man kann das halt, man steckt halt in der Gegenwart, was soll man sagen.
Auf jeden Fall sozusagen die Open-Source-Bewegung, also die Free-Alles, Free-Everything wird sich durchsetzen. Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, also mir sind auch noch nicht alle Schlussfolgerungen ganz klar, aber ich bin jetzt sehr, sehr angetan davon. Ich werde es auch sicher weiter empfehlen und vielleicht einmal irgendwann auch auf Deutsch zusammenschreiben, eine kleine Zusammenfassung, dass man das kohärent erzählen kann. In einem der nächsten Podcasts werde ich dann das komplett berichten.
Schön.
Gut. Also Null Grenzkostengesellschaft oder Zero Marginal Cost Society.
Gut. Ja, wir haben jetzt gar keine Technik wieder, gell? Letztes Mal
haben wir auch ich habe ein paar Technikthemen, in die ich mich aber noch nicht reingetigert habe aus Faulheit und Trägheit. Also es gibt Pygame Zero, es gibt Processing, hat jetzt endlich seine Python-Verbindung. Also lauter Sachen, die mich beim Python-Unterrichten extrem interessieren. Aber ich haben noch nicht wirklich nachwassern können.
Ja, ja. Und wir haben auch eben noch gar nicht über die Festplattenabgabe und so gesprochen, aber da sollten wir uns auch mal besser vorbereiten. Und
das ist ja alles von dem Vertical Dying.
Ja, das ist jetzt aber ein Schnee von gestern. Ja,
da braucht man,
kann man drüber hinweg.
Ja. Wir brauchen nur jung sein und fest raubkopieren und dann geht das schon.
Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen,
lassen wir zwei einmal. Vielleicht kommen ja morgen noch einmal ein paar Leute dazu.
Ja, und vielleicht ist das der Vorcast oder Nachcast. Ich werde das mal zusammenschnippeln.
Genau.
Das werden wir
schon. Ansonsten bitte, wenn Sie mitmachen wollen, jeden Dienstag, altes AKH, 19.30 Uhr im Innenhof 2 vor dem Hörsaalzentrum.
Wir freuen uns.
Treffen wir uns, einfach mitmachen. Wenn es schier ist und regnet, sind wir beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a.
Ja, schön war's und bis zum nächsten Mal. Bis denne.
Okay. Ja, cool.